RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 4 Uhr mit Olaf Knapp. Ein Bundesgericht in den USA blockiert fast alle Zölle, die Präsident Trump verhängt hat. Er hatte sich dafür auf ein Notstandsgesetz berufen und damit laut Gericht für internationalen Handel in New York seine Befugnisse überschritten. Aus der Nachrichtenredaktion Pascal Küpper.
Die Entscheidung ist eine herbe Niederlage für Trump. Aber gleichzeitig ist das letzte Wort wohl noch nicht gesprochen, denn die US-Regierung dürfte das Urteil anfechten. Erst einmal hat das Bundesgericht aber mitgeteilt, dass die betreffenden Zölle aufgehoben und dauerhaft untersagt würden, also unter anderem die pauschalen Abgaben auf Waren aus China, Mexiko und Kanada. Die Zölle müssen in der Regel vom US-Parlament genehmigt werden. Deswegen hatten mehrere Bundesstaaten gegen Trumps Alleingänge geklagt. Der will nach eigenen Angaben Handelspartner unter Druck setzen, um, Zitat, bessere Deals für die USA auszuhandeln.
Die neue schwarz-rote Regierungskoalition will schnell die Wirtschaft ankurbeln. Darauf haben sich Union und SPD im ersten Koalitionsausschuss verständigt. Aus der Nachrichtenredaktion Karin Busche.
2,5 Stunden haben die Spitzen von CDU, CSU und SPD im Kanzleramt zusammengesessen. Und jetzt soll es schnell gehen. Die Koalitionspartner haben sich auf ein Sofortprogramm verständigt. Unternehmen und private Haushalte sollen zügig entlastet werden. Die Energiekosten sollen gesenkt, steuerliche Abschreibungen möglich und Bürokratie abgebaut werden. Die ersten Gesetze sollen laut Bundeskanzler Merz bis zu den Sommerferien auf den Weg gebracht werden. Bundesfinanzminister Klingbeil sagte, die Menschen in Deutschland müssten sehen, dass sich die Dinge veränderten.
Kulturstaatsminister Weimer plant eine Abgabe für Digitalkonzerne wie Google oder Meta. Ein Gesetz dazu werde vorbereitet, sagte er dem Stern. Plattformen, die Medieninhalte nutzen, könnten demnach verpflichtet werden, 10% ihrer Werbeeinnahmen abzugeben. Vorbild ist Österreich. Im Nachbarland müssen große Online-Plattformen seit 2020 5% ihrer Einkünfte aus der Werbevermarktung abführen. Weimer spricht von einem Plattform-Soli. Er wirft den Betreibern vor, Steuern zu vermeiden. In der Schweiz hat es am Birchgletscher einen großen Abbruch gegeben. Eine Lawine aus Geröll, Eis und Schlamm erreichte gestern das Dorf Blatten im Lötschental. Der regionale Führungsstab spricht von einer sehr schlimmen Lage. Häuser und Infrastruktur seien zerstört. Ein Mensch gilt als vermisst. Das Wetter in Deutschland. Am Tage ist es meist trocken, im Südosten einzelne Schauer, im Nordwesten später Regen. Höchstwerte 15 bis 23 Grad. Und am Freitag im Norden und Nordosten Schauer, im Südwesten freundlich 17 bis 29 Grad. Es ist gleich 4.03 Uhr.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Ja, also noch einmal, der Falschfahrer ist unterwegs auf der A7 Hamburg-Hannover zwischen Garzdorf und Egesdorf. Fahren Sie hier bitte äußerst rechts und überholen Sie nicht. Vorsicht in beiden Richtungen auf der A7. Eine Gefahreninformation haben wir für die Stadt Schleswig. In der St. Jürgener Straße kommt es derzeit zu einer Rauchentwicklung durch einen Gebäudebrand. Schließen Sie Fenster und Türen und schalten Sie Lüftungen und Klimaanlagen ab. Und ganz Ähnliches gilt für einen anderen Ort in Schleswig-Holstein, nämlich für die Stadt Ellerau im Kreis Segeberg. Da gibt es einen Großbrand und deshalb kommt es auch hier zu Geruchsbelästigungen. Halten Sie Fenster und Türen geschlossen und die Klima- und Lüftungsanlagen sollten Sie bitte abschalten. Und dann noch die A40 Essen Richtung Duisburg. Hier ist die Autobahn zwischen Dreieck Essen-Ost und Essen-Huttrop bis Dienstag früh wegen Bauarbeiten gesperrt.
Die ARD-Infonacht.
Wie immer von NDR Info in Hamburg. Ich bin Sebastian Ottowitz. Schön, dass Sie dabei sind. Der eine fast 2 Meter groß, der andere knapp 30 Zentimeter kleiner. Der eine ist ganz neu im Amt, der andere schon seit 6 Jahren. Der eine im Anzug, der andere mit schlichtem schwarzen Shirt. Auf den ersten Blick gibt es also viele Unterschiede zwischen Friedrich Merz und seinem Gast Volodymyr Zelensky. Aber am Ende bleibt von dem Besuch des ukrainischen Präsidenten gestern viel Einigkeit. Deutschland und die Ukraine wollen künftig besser zusammenarbeiten, wollen sogar gemeinsam weitreichende Waffensysteme entwickeln und herstellen. Das ist aber nur ein Themengebiet, auf dem sich die beiden so ungleichen Regierungschefs doch recht einig waren. Benjamin Großkopf.
Vierter Besuch in Berlin und ein neuer Gastgeber.
Lieber Volodymyr, sehr herzlich willkommen in Berlin im Bundeskanzleramt.
Sie duzen sich, schütteln sich fest die Hände zur Begrüßung, umarmen sich aber nicht. Dies ist ein besonderer Gast, das ist Friedrich Merz anzumerken, der sofort den Bogen schlägt von der Ukraine nach Deutschland.
Die Menschen in der Ukraine halten seit mehr als 3 Jahren dem russischen Angriffskrieg stand. Sie verteidigen ihr Leben, ihr Land und unsere gemeinsame Freiheit.
Empfang mit militärischen Ehren. Selenskyj steht stramm. Merz dreht oft den Kopf. Waren Vorgänger Scholz und Selenskyj beide 1,70 Meter groß und damit buchstäblich auf Augenhöhe, geht der Ukrainer Merz mit seinen 1,98 Meter gerade mal bis zur Schulter. Augenhöhe herrscht trotzdem, das merkt man. Zum Beispiel, als bei der Pressekonferenz die Übersetzung ukrainisch-deutsch ausfällt.
I think translation is not working. German technology.
It's okay. It's okay. Deutschland.
Ja, Deutschland.
Die Botschaft dieser Panne, wir verstehen uns auch so.
Drei Friedrich.
Lieber Friedrich.
Ja. Drei Friedrich.
Inhaltlich treffen Selenskyj und Merz relativ weitreichende Vereinbarungen. Deutschland wird die Ukraine in der Waffenproduktion unterstützen.
Es wird hierbei keine Reichweitenbeschränkungen geben. Die Ukraine kann sich damit vollumfänglich verteidigen. Auch gegen militärische Ziele außerhalb des eigenen Staatsgebiets.
Das heißt, Deutschland liefert nicht den sogenannten Taurus, also Marschflugkörper, die eine Reichweite von etwa 500 Kilometern haben. Aber es hilft der Ukraine auch im Land selbst, zumindest ähnliche Waffen zu produzieren.
Gehen Sie davon aus, dass die Weigerung der russischen Seite, Gespräche zu führen, die Weigerung, einen Waffenstillstand einzuhalten, jetzt wirklich Konsequenzen hat. Und diese Konsequenzen ziehen wir jetzt jeden Tag.
Merz verweist außerdem auf die Vorbereitung eines weiteren Sanktionspaketes, auf diplomatische Bemühungen, die trotz gegenwärtiger Erfolglosigkeit weiterliefen, und auf neue Finanzhilfen für die Ukraine. Dass all das eine Provokation für Russland ist, das weiß Merz. Wenig später reagiert auch die russische Regierung und wirft ihrerseits Deutschland Kriegstreiberei vor. Und auch Wladimir Selenskyj rückt bei aller Freundschaft und Dankbarkeit, die er gerade Deutschland ausdrückt, nicht von weitergehenden Wünschen ab.
Stärkere Sanktionspakete, man kann damit das Ende des Krieges herbeiführen und weitreichende Waffen, die in Deutschland produziert werden und in anderen Ländern. Natürlich brauchen wir diese Waffen und werden dieses Thema diskutieren.
Dass dies ein besonderer Staatsbesuch ist, sieht und hört man. Hubschrauber kreisen, auf den umliegenden Dächern stehen Scharfschützen. Etwa 2400 Polizisten sind im Einsatz. Einer durchpflügt den Spreebogen beim Kanzleramt auf dem Jetski. Was von dem Besuch bleibt, bei dem Selenskyj auch noch Bundespräsident Steinmeier und deutsche Wirtschaftsvertreter trifft? Ein klares Bekenntnis zur deutsch-ukrainischen Partnerschaft, eine ziemlich neue Form genau dieser Partnerschaft und viele Ankündigungen, die in den kommenden Wochen, das wissen Merz und Selenskyj, hinterfragt und überprüft werden.
Ankündigungen, die sich mutmaßlich auch der eine oder die andere Grüne schon unter Merz-Vorgänger Scholz gewünscht hätte. Die Partei war ja zu Ampelzeiten schon Unterstützerin der Ukraine und hat immer wieder Waffen mit großer Reichweite gefordert. Meine NDR-Kollegin Birgit Langhammer hat darüber mit der grünen Politikerin Sarah Nanni gesprochen, verteidigungspolitische Sprecherin ihrer Partei. Wie stehen die Grünen denn jetzt zum Kurs von Kanzler Merz?
Ich glaube, es war erstmal gut, dass Friedrich Merz einige Sachen auch angekündigt hat. Die Zusammenarbeit mit der ukrainischen Industrie insbesondere ist der richtige Weg. Das hätte auch die letzten Jahre durchaus mehr passieren können. Und auch der Wunsch, dass man von deutscher Seite aus versucht, Nord Stream 2 zu verhindern, ist erstmal richtig, auch wenn ich mir schon da etwas klarere Sprache gewünscht hätte. Was allerdings offen bleibt, ist, was jetzt genau gemeint ist mit den weitreichenden Waffen aus ukrainischer Produktion, beziehungsweise die auch mit deutscher Unterstützung weiter gebaut werden soll. Das klingt erstmal nach einem Durchbruch. Ich weiß aber nicht, welches System da gemeint ist, Und wenn man dann dazu sagt, dass es keine Reichweitenbegrenzung mehr gibt, dann stimmt das natürlich auch nicht, weil jedes System hat ja einfach eine technische eigene maximale Reichweite. Und das würde mich brennend interessieren, wie hoch die ist.
Es geht natürlich aber auch immer darum, schon gleich mitzudenken, wie das Ganze wohl im Kreml diskutiert wird. Und das war ja, glaube ich, auch immer ein großer Punkt, dass man eben die Ukraine zwar unterstützen möchte, auf der anderen Seite aber eben nicht ins Visier von Moskau kommen will. Jetzt hören wir heute schon gleich, Deutschland sei ein Kriegstreiber und mit diesen Zusagen würden Friedensverhandlungen untergraben. Kann man das so lesen?
Also die Einschätzung, die Sie wiedergegeben haben, die der ehemalige Bundeskanzler Scholz ja insbesondere hatte, die habe ich nie geteilt. Ich glaube, wenn man sich auf dieses Spiel einlässt, dass Russland einem diktiert, wie man die Ukraine unterstützt und wie nicht, dann kann man nur verlieren. Und natürlich wird es Putin nicht gefallen, wenn der Westen die Ukraine stärker und auch besser unterstützt und vor allem auch dauerhaft, denn er will diesen Krieg ja gewinnen gegen die Ukraine und das kann er nicht, solange der Westen an der Seite der Ukraine steht. Deswegen wird er weiter drohen. Putin hat sich den Rest von Europa ja schon längst zum Feind gemacht. Also da ändern unsere Lieferungen auch nichts mehr dran. Woran sie was ändern, ist an der Frage, ob die Ukraine als Staat überleben kann. Das machen diese Lieferungen jetzt deutlich wahrscheinlicher.
Das ist die Einschätzung von Sarah Nanni, verteidigungspolitische Sprecherin der Grünen. Erst 3 Wochen ist Friedrich Merz jetzt Kanzler. Seit 3 Wochen ist er auch mittendrin in der Weltpolitik. Die Erwartungen an den neuen Mann im Kanzleramt sind natürlich hoch. Und für einen Neuling an der Regierungsspitze erfüllt Merz sie gar nicht mal so schlecht. So sieht das unser Hauptstadtkorrespondent Georg Schwarte in seinem Kommentar.
Die Meinung. Zauderer, Ankündigungskanzler, dieser Friedrich Merz will gerade beweisen, dass er das Gegenteil ist. Jeden Tag, so hat er heute in Berlin verkündet, werde es Konsequenzen für Russland geben, für dessen militanten Revisionismus, für das tägliche Bombengewitter, für Putins Verhöhnung von jedem diplomatischen Bemühen. Zauderer? Dass Deutschland jetzt auf deutschem und ukrainischem Boden weitreichende Raketensysteme für und von der Ukraine bauen und finanzieren will, lässt aufhorchen. Es ist mehr als nur ein bloßes »Wir stehen an eurer Seite«. Dass die Ukraine weiter den Taurus will, dass auch ein Teil der Kanzlerpartei weiter nach dem Taurus ruft, sicher keine große Überraschung. Aber dass Deutschland jetzt zusammen mit der Ukraine einsteigt in eine neue Form der militärischen Kooperation, Motto, dann bauen wir uns die Raketen eben selber, ist es schon. Merz, der Außenkanzler in Ausbildung, hat eines schnell begriffen. Konkrete Hilfe ist wichtig, aber symbolische Bilder eben auch. Für Selenskyj wie für ihn. Dass der Ukrainer mitten im massivsten russischen Bombardement seit Kriegsbeginn das Land verlässt und nach Deutschland kommt, sagt eben auch etwas aus. Selenskyj setzt auf diesen Friedrich Merz, den er in seinen 3 Wochen als Kanzler jetzt 3-mal getroffen hat. Merz, der Zauderer? Er kündigt die Wiederaufnahme deutsch-ukrainischer Regierungskonsultationen an, organisiert eine Industriekooperation für die Zukunft einer Ukraine jenseits des Krieges und er sagt militärische Hilfe zu. Aber ein Zauberer ist dieser Merz deshalb noch lange nicht. Der Bundeskanzler, der übrigens auch ein emotionaler Bauchmensch ist, der anders als der kühle Scholz manches aus der Emotion heraus sagt und auch entscheidet. Das kann wie im Fall Israel gut gehen, das kann, wie bei seiner Bemerkung über die Aufhebung von Reichweitenbeschränkungen für deutsche Waffen, Probleme machen. Dass der Kanzler übrigens ausdrücklich das persönliche Engagement des amerikanischen Präsidenten in Sachen Ukraine lobt, es ist wohl nicht mehr als die verbale Vorbereitung auf einen schwierigen Antrittsbesuch von Merz in Washington. 2 Herzen schlagen in der Brust dieses Außenkanzlers in Ausbildung. Da ist das Transatlantische. Das aber muss seit dem Irrlicht Trump im Weißen Haus täglich massive transatlantische Herzrhythmusstörungen aushalten. Und da ist das Herz des überzeugten Europäers, Friedrich Merz, der immerhin geschafft hat, was der besonnen kühle Hanseat Scholz nie zu Wege brachte. Frankreich, Großbritannien, Polen und eben dieses Deutschland als funktionierende Herzkammer Europas zu einen. Nichts kommt von selbst und nur weniges von Dauer. Deshalb besinnt euch auf eure Kraft und darauf, dass jede Zeit eigene Antworten will. Das hatte Willy Brandt einst den Sozialisten dieser Welt zugerufen. Heute könnte es für alle europäischen Freunde der Ukraine gelten. Besinnt euch auf eure Kraft. Merz hat damit angefangen. Vieles unfertig, manches nur symbolisch, aber es ist ein Anfang. Ein guter. So wie der Antrittsbesuch Selenskyjs heute in Berlin.
Das war die Meinung von Georg Schwarte aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Werfen wir einen Blick auf die Wetteraussichten für heute. Das wird ein wechselhafter Feiertag. Im Süden und Südosten gibt es immer wieder Regenschauer. Im Westen bleibt die meiste Zeit trocken, aber wolkig. Im Norden und an der Nordsee regnet es immer wieder. An der Ostsee aber und auch ganz im Südwesten, da kommt zwischendurch heute mal die Sonne durch. Die Temperaturen zwischen 16 und 21 Grad ganz im Südwesten sind sogar bis 24 Grad möglich. Am Wochenende wird es dann überall wärmer und sonniger. Aktuell ist es natürlich noch deutlich kühler, im Norden vor allem Bremen 7 Grad oder in Hannover 8 Grad. In Berlin messen wir 12 Grad, genauso in Dresden, schauen wir mal ganz in den Westen, Aachen 10 Grad, Köln 9 Grad und am wärmsten ist es im Süden, in Stuttgart bei 12 Grad zum Beispiel. In München sind es aktuell 11 Grad. Und jetzt ist es 4.15 Uhr.
Die ARD-Infonacht.
Im Gazastreifen steht kaum noch ein Stein auf dem anderen. So viele Menschen haben dort ihre Häuser und ihre Heimat verloren. Aber das ist im Moment für viele nicht das größte Problem. Sie müssen sich erstmal um eines kümmern. Wie bekommen sie etwas zu essen? Israel lässt kaum Hilfsgüter in den Gazastreifen. Viele Menschen hungern. Israel und die USA haben jetzt eine Hilfsaktion gestartet, haben Verteilzentren eröffnet, in denen es Nahrungsmittel geben soll. Aber die Helfer waren dem Andrang der ausgehungerten Menschen im Gazastreifen einfach nicht gewachsen.
Es waren chaotische Szenen, die sich nur wenige Stunden nach der Eröffnung des ersten Verteilzentrums westlich von Rafah abspielten. Die Menschen durchbrachen die Absperrungen und plünderten die Hilfsgüter. Die Sicherheitsleute, schwer bewaffnete US-Söldner, flohen angesichts der immensen Menschenmenge. Auch diese Frau aus Gaza City stürmte das Verteilzentrum. Ich nehme mir Essen für unsere Kinder, fühlt mit uns. Wir brauchen jemanden, der sich um uns und die Tragödie kümmert, in der wir uns befinden. Die Schüsse und Bomben sind uns egal. Wichtig ist, dass wir unseren Kindern Essen bringen. Erst als israelische Kampfhubschrauber aufzogen und Schüsse abgaben, löste sich die Menschenmenge auf. Hosni Abu Amra, ein Vertriebener aus Rafah, flüchtete, weil er um sein Leben fürchtete. Es war ein heilloses Chaos. Die Menschen stürmten los, dann wurde geschossen und wir flohen. Wir haben nichts mitgenommen, was uns angesichts der Hungersnot, in der wir uns befinden, hätte helfen können. Es gab überhaupt keine Ordnung mehr. Aufgrund des Ausmaßes der Hungersnot, die alle betrifft, konnten sie nichts mehr kontrollieren. Die Vereinten Nationen bestätigten unterdessen, dass es bei der Erstürmung des Verteilzentrums 47 Verletzte gegeben haben soll, die vor allem Schusswunden erlitten hätten. Die Schüsse seien vom israelischen Militär abgefeuert worden, sagte ein UN-Sprecher. Israels Premierminister Benjamin Netanyahu, der das neue Verteilsystem mit der umstrittenen Stiftung Gaza Humanitarian Foundation mit angeschoben hatte, versuchte die chaotischen Zustände zu relativieren. Wir hatten kurzzeitig einen Kontrollverlust, aber die Situation war schnell wieder unter Kontrolle. Wir werden noch weitere Zentren eröffnen. Die Idee ist grundsätzlich, der Hamas die Plünderungen humanitärer Hilfsgüter als Kriegsinstrument wegzunehmen und sie der Bevölkerung zu geben. Ziel ist es, eine sterile Zone im Süden Gazas zu haben, in der die gesamte Bevölkerung sich zu ihrem eigenen Schutz bewegen kann. Die Vereinten Nationen und Hilfsorganisationen lehnen dies ab und sprechen stattdessen von Zwangsvertreibung und ethnischer Säuberung. Doch das israelische Militär scheint fest entschlossen, den Druck weiter zu verstärken, um die Menschen im Süden des Küstenstreifens zu konzentrieren zur besseren Bekämpfung der Hamas. Trotz der Tumulte und der chaotischen Szenen nach der Eröffnung des ersten Verteilzentrums will die umstrittene Stiftung GHF ein zweites Zentrum eröffnen. Insgesamt sind 4, möglicherweise sogar 8 dieser Verteilzentren geplant.
Julio Segador war das, unser Korrespondent in Tel Aviv. Tagelang haben die Menschen ängstlich nach oben geguckt. Die Menschen, die vorsichtshalber ihr Dorf Blatten in der Schweiz schon verlassen hatten. Die Angst war, dass der Berg, der Gletscher, hoch über diesem kleinen Ort abrutscht und alles unter sich begräbt. Diese Angst hat sich jetzt bewahrheitet. Katrin Hondl über das Ausmaß so einer Naturkatastrophe.
Am Mittwochnachmittag gegen 15.30 Uhr wurde es dem Gletscher zu viel. Unter der Last von guten 9 Millionen Tonnen Fels und Geröll, die in den vergangenen Tagen vom darüberliegenden Berg auf das Gletschereis gestürzt waren, kam es zum befürchteten großen Abbruch. Eine gigantische Lawine aus Eis, Stein und Schlamm donnerte in einer riesigen Staubwolke nach unten und zerstörte einen großen Teil des Dorfs Platten im Lötschental. Raphael Majora, Naturgefahrenchef des Kantons Wallis.
Jetzt ist dieses Worst-Case-Szenario geschehen. Das bedeutet, die 3 Millionen Kubik Blöcke, die auf den Gletscher gegangen sind, sind alle unten gekommen mit dem Gletscher.
Die rund 300 Einwohnerinnen und Einwohner von Platten hatten ihre Häuser schon in der vergangenen Woche vorsorglich verlassen müssen und waren in Sicherheit. Eine Person werde jedoch seit dem Gletschersturz vermisst, sagte der Sprecher des Krisenstabs Matthias Ebener. Ein Care-Team sei vor Ort, um die betroffenen Menschen psychologisch zu unterstützen. Der Gemeindepräsident von Platten, Matthias Bellwald, versuchte den Menschen Mut zu machen und wandte sich bei der Medienkonferenz direkt an die Plattnerinnen und Plattner.
Liebe Plattnerinnen, liebe Plattner, das Unvorstellbare ist heute getroffen. Wir haben praktisch das Dorf, das sichtbare Dorf, verloren.
Das Unvorstellbare ist eingetroffen, sagte er. Wir haben praktisch das Dorf, das sichtbare Dorf, verloren. Er sei froh, dass die Menschen rechtzeitig in Sicherheit gebracht wurden. Das gebe nun die Kraft für alles, was komme.
Das gibt die Stichkraft, das zu machen, was vor uns liegt. Wir haben das Dorf heute verloren, aber nicht das Herz.
Wir haben das Dorf verloren, aber nicht das Herz, so der Gemeindepräsident. Der Berg könne nicht zweimal kommen. Es werde nun das Menschenmögliche getan, damit das Dorf wieder aufgebaut wird. Der Schweizer Umweltminister Albert Rösti und Verteidigungsminister Martin Pfister haben Unterstützung der Regierung in Bern angekündigt. Man werde alles tun, um die Bevölkerung beim Wiederaufbau zu unterstützen. Die Armee sei unterwegs ins Bergsturzgebiet, um alle nötige Hilfe zu leisten, sagte Verteidigungsminister Pfister. Er sei tief betroffen. So eine Katastrophe habe man in der Schweiz noch nie gesehen. Sorgen macht den Behörden unter anderem der Fluss Lonza im Lötschental, der von der Gerölllawine teilweise zugeschüttet worden ist. Das Wasser staut sich nun, es könnte zu Überschwemmungen kommen, so Naturgefahrenchef Majora.
Das macht ein kleines See, der größer und größer wird. Und das ist ein Risiko, das wir beobachten müssen.
Es sei nicht ausgeschlossen, so Majora, dass in den kommenden Tagen möglicherweise weitere Menschen im Lötschental evakuiert werden müssten.
Katrin Hondl über den Gletschersturz auf das Bergdorf Platten im Schweizer Wallis. Panik auslösen, schockieren und diese Situation dann ausnutzen. Das ist die Methode bei sogenannten Schockanrufen. Es geht ums Geld. Betrügerinnen und Betrüger sind immer wieder damit erfolgreich, erbeuten hohe Summen von oft wehrlosen Opfern. Zu denen gehört auch Michael Sommer aus dem Kreis Kusel in Rheinland-Pfalz. Nach einem Schockanruf hat er 24.000 Euro an einen Fremden übergeben. Unserer Reporterin Jana Hausmann hat er seine Geschichte erzählt. Und das ist ihm ganz offensichtlich nicht leicht gefallen.
An einem Donnerstagnachmittag nimmt Michael Sommer einen Anruf entgegen. Am Telefon meldet sich ein vermeintlicher Staatsanwalt. Der behauptet, dass Sommers Tochter bei ihm sei. Noch bevor der 57-Jährige genau weiß, was wirklich passiert ist, hört er eine weinende Frau am anderen Ende der Leitung.
Für mich war das meine Tochter. Die Tochter heulte, die war in Tränen aufgelöst und Papa, es ist so schrecklich, mir ist das passiert. Also es war ein ganz diffuses Trauerszenario, mit dem ich konfrontiert war.
Der vermeintliche Staatsanwalt berichtet dem geschockten Vater, dass seine Tochter mit dem Fahrrad eine schwangere Frau angefahren hätte. Die sei dadurch so unglücklich gestürzt, dass sie noch vor Ort verstorben sei.
Das Ganze war dann noch gespickt mit so viel juristischem Fachlatein. Mit Paragraphen und so Formulierungen, dass mir auch aufgrund des Detailreichtums ich überhaupt nicht eine Sekunde gezögert habe, das zu glauben.
Fast 24.000 Euro Kaution soll er zahlen, um sein Kind aus dem Gefängnis zu holen. Die Betrüger manipulieren ihn derart geschickt, dass er das Geld von seinem Konto abhebt. Dann fährt er nach Idar-Oberstein, wo ein angeblicher Notar die Summe entgegennehmen soll. Währenddessen wird er misstrauisch. Michael Sommer konfrontiert den Mann am Telefon Telefon mit seinen Zweifeln, besteht darauf, sich bei der Polizei oder der Staatsanwaltschaft zu treffen.
Ich habe alle roten Flaggen gesehen und benannt und es ist diesen Menschen trotzdem gelungen, weiterhin zu mir durchzudringen und das zu entkräften.
Nachdem die Betrüger ihm nochmal seine verzweifelte, vermeintliche Tochter am Telefon präsentieren, knickt er ein. Er übergibt einem Fremden das Geld. Bereits kurz danach wird ihm bewusst, auf was er da hereingefallen war.
Und ich weiß, dass das alles total blöd ist. Ich habe Zeitungsartikel gelesen. Ich habe Podcasts gehört, wo genau dieser Fall verhandelt wurde. Und ich habe immer gesagt, das passiert mir nicht.
Mit dem Erlebten umzugehen ist für Michael Sommer immer noch schwer.
Das Geld, es ist schrecklich, dass ich das verloren habe. Das ist existenzbedrohlich für mich. Ja, aber darum weine ich nicht. Ich weine darum, weil ich mich wirklich missbraucht fühle. Ich habe mich 3 Stunden lang in einem realen Krimi befunden.
Um andere zu schützen, will er mit seiner Geschichte nun an die Öffentlichkeit gehen.
Leute, es kann einfach jedem passieren. Fühlt euch nicht zu sicher. Und wenn nur ein einziger deshalb nicht solche fatalen Geldübergaben macht, dann hat das alles schon Sinn gemacht.
Das ist der Appell von Michael Sommer. Er ist das Opfer eines sogenannten Schockanrufs geworden. Sie hören die ARD-Infonacht. Es ist 4.26 Uhr.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Max Seib und einem historischen Erfolg bei den Turn-Europameisterschaften in Leipzig. Das allererste Mal wurde der sogenannte Mixed-Team-Wettbewerb durchgeführt und völlig überraschend gewann das deutsche Duo Carina Schönmeier und Timo Eder. Alles zur Turnsensation der beiden 19-Jährigen hat Florian Winkler.
Timo Eder und Carina Schönmeier schüttelten erst ungläubig die Köpfe, dann fielen sie sich überglücklich in die Arme. Dem deutschen Mixed-Team gelang die goldene Turnüberraschung. Das Duo aus Ludwigsburg und Bremen schaffte bei der Wettkampfpremiere mit mitreißenden Übungen den Sprung ins Finale und setzte sich hauchdünn gegen Großbritannien durch. Die beiden 19-Jährigen überzeugten an allen 3 Geräten. Eder holte sogar am Barren die Bestwertung, Schönmeier am Sprung. Sehr zur Freude der knapp 5000 frenetischen Turnfans in der Leipziger Messe, die anschließend den ersten EM-Titel seit knapp 3 Jahren mitfeiern durften.
Jubel und Euphorie auf den Rängen, aber natürlich auch bei Goldgewinnerin Carina Schönmeier.
Nein, ich hätte niemals im Leben gedacht, dass es jetzt so gereicht hat. Ich hätte gedacht, es wäre knapp daneben, aber wir haben es knapp geschafft und das macht mich unheimlich stolz und ich bin einfach nur froh, wie gut wir das zusammen hinbekommen haben. Wir waren echt ein gutes Team und es war wirklich wunderbar. Die Stimmung war richtig krass.
Und wir machen weiter mit Handball und schauen auf das Meisterschaftsrennen in der Bundesliga. Dort setzt Magdeburg das Spitzenduo aus Berlin und Melsungen unter Druck. Die beiden standen bisher punktgleich an der Tabellenspitze. Nun treffen sie im Topspiel aufeinander und nehmen sich also gegenseitig Punkte weg. Magdeburg hingegen konnte vorlegen und hat das auch getan mit einem 11-Tore-Sieg in Erlangen. Durch den Erfolg schieben sich die Magdeburger fürs Erste an die Tabellenspitze. Für Linksaußen Lukas Mertens ein gutes Gefühl.
Der Druck tatsächlich liegt bei den beiden Mannschaften jetzt. Wir haben unsere Aufgabe hier erfüllt und wir gucken uns das entspannt von zu Hause an. Das erste Mal, dass wir jetzt auch ein Spiel Vorsprung haben. Die letzten Monate sind wir immer hinterhergelaufen und so, aber deswegen gucken wir uns das diesmal entspannt von der Couch an.
Die Magdeburger liegen nach dem Sieg nun einen Punkt vor Berlin und Melsungen. Alle Ergebnisse und auch weitere Informationen und Hintergründe zur Handball-Bundesliga finden Sie online auf sportschau.de. Wir schauen zum Tennis und den French Open. Beim Grand Slam Turnier in Paris lichten sich schon in Runde 2 die Deutschen rein. Als letzte verbliebene Frau ist nun auch Eva Lüss ausgeschieden. Daniel Altmaier hingegen konnte sein Zweitrundenspiel gewinnen. Die Einzelheiten hat Guido Ringel.
Man kann sich an den Mann gewöhnen. Daniel Altmaier mag Paris, sorgt hier immer wieder für gute Ergebnisse. Und jetzt mit seinen 26 Jahren steht er wieder in der dritten Runde der French Open nach einem umkämpften 4-Satz-Sieg gegen den Tschechen Kopriva. Ein schwieriges Match auf einem kleinen Nebenplatz, auch wegen der Bedingungen schwierig. Mal Regen, mal Sonne und vor allem viel Wind.
Klar, war das doch heute, wenn man so eine Balance nimmt zwischen Tennis, mental und fitnesstechnisch, war das Mentale definitiv das Wichtigste heute.
Altmaier war nicht ganz so mutig und wuchtig wie in der Runde zuvor. Am Mittwoch eher ausgeglichen und sachlich und er ließ sich auch immer wieder auf lange Ballwechsel ein. Insgesamt aber hat's geklappt, auch wenn's nicht so spektakulär war wie im Match in der ersten Runde. Aber schön siegt nicht immer, manchmal setzt sich eben auch nur Konstanz durch. Und die hat Altmaier nun wieder in die Runde der besten 32 Spieler bei den French Open gebracht. Nicht geschafft hat diesen Sprung Eva Lüss. Die Hamburgerin ist nach einem eher schwachen Match ausgeschieden. Dafür aber freut sich Paris weiter über einen der Topstars. Carlos Alcaraz ist mit wieder imposantem Tennis eine Runde weiter.
Und zum Schluss schauen wir noch zum Fußball. Da ist dem FC Chelsea Historisches gelungen. Die Londoner haben als erstes Team überhaupt alle vier europäischen Clubwettbewerbe gewonnen. Am Abend besiegte Chelsea im Finale der Conference League Betis Sevilla mit 4:1 und das nach einem 0:1 Rückstand. Unschöne Szenen gab es vor dem Anpfiff auf den Straßen der Finalstädte Breslau. In der Innenstadt kam es zu Auseinandersetzungen der beiden Fanlager. Die Polizei schritt mit mehreren hundert Einsatzkräften ein.
Das war Max Seib mit dem Sport.
Die ARD-Infonacht. Nachrichten.
Um 4.30 Uhr mit Olaf Knapp. US-Präsident Trump hat im Streit mit den internationalen Handelspartnern einen Rückschlag erlitten. Ein Bundesgericht in New York hat geurteilt, dass Trumps im Alleingang verhängte Zölle rechtswidrig sind. Aus Washington, Sebastian Hesse.
Um das Parlament umgehen zu können, hatte sich der US-Präsident auf den sogenannten International Emergency Economic Powers Act berufen. So hatte Trump die Strafzölle gegen China, Mexiko und Kanada mit der Fentanyl-Krise begründet. Außerdem stelle das US-Handelsdefizit ein nationales Sicherheitsrisiko dar. Jetzt muss die Trump-Regierung vorerst einen Großteil der Trump-Zölle aussetzen. Allerdings handelt es sich um eine relativ niedrige juristische Instanz. Dass die Trump-Regierung die richterliche Verfügung aus New York anfechten wird, gilt als sicher.
Die neue schwarz-rote Regierungskoalition im Bund will zügig die Wirtschaft ankurbeln. Bundeskanzler Merz sagte, dass zum Beispiel Steuererleichterungen auf den Weg gebracht werden sollen. Finanzminister Klingbeil versprach spürbare Veränderungen für die Bürger. Wie das Ergebnis einzuordnen ist, dazu Berlin-Korrespondentin Sabine Henkel.
Es ist nicht zu übersehen, dass die Koalition es eilig hat. Bundeskanzler Merz will bis zum Sommer eine andere Stimmung und auch deshalb dieses Tempo. Denn es soll ein Signal von der neuen Koalition ausgehen, nämlich, dass sie zusammenarbeitet, dass sie an einem Strang zieht und zwar ohne Streit. Anders also, als die Ampel es gemacht hat. Allerdings muss man dazu sagen, dass die Ampel am Anfang ihrer Regierungszeit auch harmonisch gearbeitet hat. Der Streit kam erst später. Ob es Schwarz-Rot also besser kann, wird sich erst im Laufe der Zeit zeigen. Der Wille aber ist da. In der Pressekonferenz wurde mehrfach die gute und konstruktive Atmosphäre betont von allen Beteiligten.
Russland hat vorgeschlagen, am kommenden Montag die direkten Verhandlungen mit der Ukraine fortzusetzen. Tagungsort solle wieder Istanbul sein, erklärte der russische Außenminister Lavrov. Seine Seite habe bereits ein Konzept vorgelegt. Die Ukraine hat sich zu einem erneuten Treffen mit Unterhändlern Moskaus bereit erklärt, will aber vorher die russischen Friedensbedingungen sehen. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen erhält heute den internationalen Karlspreis. Er gilt als älteste und wichtigste Auszeichnung für Verdienste um die Völkerverständigung in Europa. Von der Leyen sei eine herausragende Führungspersönlichkeit, heißt es in der Begründung. Sie leite die EU visionär, mutig und handlungsstark durch eine Zeit tiefgreifender Transformationen. Das Wetter in Deutschland. Am Tage meist trocken, im Südosten einzelne Schauer, im Nordwesten später Regen, Höchstwerte 15 bis 23 Grad. Und morgen am Freitag im Norden und Nordosten Schauer, im Südwesten freundlich bei 17 bis 29 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Immer gut, wenn man im Verkehrsservice mit einer guten Nachricht beginnen kann, nämlich einer Entwarnung für die A7 Hamburg-Hannover. Kein Falschfahrer mehr unterwegs zwischen Garlsdorf und Egesdorf. Eine Gefahreninformation haben wir für Schleswig-Holstein. In Schleswig kommt es aufgrund eines Großbrandes zu einer Rauchentwicklung. Anwohner werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten und auch Lüftungen und Klimaanlagen abzuschalten. Die A5 Karlsruhe Richtung Basel ist zwischen Achern und Appenweier nach einem Unfall gesperrt. Und eine weitere Sperrung haben wir auf der A40 Essen Richtung Duisburg zwischen Dreieck Essen-Ost und Essen-Huttrop. Da ist die Autobahn wegen Bauarbeiten bis Dienstag früh gesperrt.
Die ARD-Infonacht.
Am frühen Donnerstagmorgen mit Sebastian Ottowitz. Mit 4-Tage-Woche und Work-Life-Balance, da wird's nicht gehen. Das hat Bundeskanzler Merz klargestellt. Um die deutsche Wirtschaft nach vorne zu bringen, müssten wir alle mehr arbeiten. Tja, die Studienlage, die scheint dem Kanzler recht zu geben. Die wöchentlich geleisteten Arbeitsstunden in Deutschland sind im Durchschnitt niedriger als in anderen Ländern. Aber was heißt das denn jetzt? Damit beschäftigt sich die aktuelle Folge unseres Tagesschau-Podcasts 11 km mit Viktoria Kobmann jetzt in den kommenden gut 20 Minuten. Aber erstmal wird gesungen.
Wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt.
So, los geht's. Das Bruttosozialprodukt ist zu niedrig. Die deutsche Wirtschaft hängt seit Jahren durch. Also fordert Bundeskanzler Friedrich Merz jetzt von den Deutschen, dass sie mehr arbeiten sollen. Eine aktuelle Studie, die stützt seine Forderung vermeintlich und besagt, in Deutschland wird weniger gearbeitet als in vielen anderen Ländern. Aber stimmt das? Korrespondent Hans-Joachim Viehweger aus dem ARD-Hauptstadtstudio ist Experte für die Themen Arbeit und Wirtschaft. Mit ihm checken wir drei Vorschläge, wie sich Arbeit in Deutschland ändern könnte. Und wir klären, was dran ist am Vorwurf, die Deutschen seien einfach zu faul. Ihr hört 11 km, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Hallo Hans-Joachim.
Ja, hallo Viktoria.
Hans-Joachim, sind die Deutschen zu faul?
Ja, also so eine pauschale Aussage, die würde ich jetzt nicht treffen. Das beginnt ja schon damit, dass es in der öffentlichen Debatte oft nur um Erwerbsarbeit geht, also um bezahlte Arbeit, die sich dann ja in den Statistiken wiederfindet. Was ist, ja, ich frage einfach mal mit Papas oder Mamas, die sich um ihre Kinder kümmern, Menschen, die sich um ihre Eltern, die pflegebedürftig sind, kümmern, was mit denen, die ehrenamtlich arbeiten. Also nur weil da jetzt kein Preisschild dran gemacht ist, hat es ja doch einen Wert. Aber auch wenn es um die eigentliche Erwerbsarbeit geht, da muss man sich schon die verschiedenen Statistiken ganz genau anschauen. Jetzt fange ich mal mit einer Studie an, die diese These mit den faulen Deutschen in Anführungszeichen auf den ersten Blick zu bestätigen scheint. Da gab es eine Untersuchung vom Institut der Deutschen Wirtschaft, arbeitgebernah. Die Leute, die dort arbeiten, die sind natürlich in sich unabhängig, aber bezahlt wird das ganze Institut eben von der Wirtschaft. Und die haben sich jetzt einfach mal angeschaut, wie ist das mit Menschen zwischen 15 und 64, wie lang die im Schnitt arbeiten, nicht nur in Deutschland, sondern auch in vielen anderen Ländern. Und dann liegt Deutschland tatsächlich weit unten. Also klingt nach faul, ja. Aber Vorsicht, das ist so ein Durchschnittswert, der sagt alles und irgendwie auch nichts. Ich hätte nämlich auch noch eine andere Statistik im Angebot, und zwar die offiziellen Zahlen von der Bundesagentur für Arbeit. Noch nie waren so viele Menschen in Deutschland erwerbstätig wie im vergangenen Jahr. Die Zahl ist auf einen Rekordwert von gut 46 Millionen gestiegen. Also von wegen faul, oder?
Wenn wir hier von der Arbeitszeit sprechen, dann geht's um die Anzahl der Arbeitsstunden pro Woche oder pro Jahr. Das blendet ja andere Parameter wie diesen Rekordwert an Erwerbstätigen in Deutschland erstmal aus.
Exakt. Und da stellt man eben fest, einerseits mehr Menschen arbeiten, aber der Durchschnitt von demjenigen, der arbeitet, der ist gesunken. Aber woran liegt das? Nun, wir haben in Deutschland in den vergangenen Jahren gesehen, dass der Anteil an Frauen, die in Erwerbsarbeit sind, also im Arbeitsmarkt aktiv sind, dass der gestiegen ist, aber eben in Teilzeit. Und das senkt dann wiederum die durchschnittliche Wochen- und Jahresarbeitszeit pro Person. Zugegeben, das ist jetzt nicht der einzige Grund, aber eben ein ganz wesentlicher. Und jetzt kann man sagen, trau nie einer Statistik, wo du nicht ganz genau ins Kleingedruckte geschaut hast. Aber eins würde ich unterm Strich schon noch sagen, wenn man alle Faktoren zusammennimmt, also Vollzeit, Teilzeit, Überstunden, aber auch Urlaub, Krankheit, dann liegen wir bei den Arbeitsstunden klar unter den Zahlen anderer Länder. Und das kann auf Dauer schon zum Problem werden.
Auch Bundeskanzler Friedrich Merz hat die Arbeitszeit der Deutschen als Problem identifiziert.
Wir müssen in diesem Land wieder mehr und vor allem effizienter arbeiten. Ich habe das im letzten Jahr von dieser Stelle aus gesagt und da hat sich nichts geändert. Mit 4-Tage-Woche und Work-Life-Balance werden wir den Wohlstand unseres Landes nicht erhalten können.
Was will er mit dieser Aufforderung bezwecken?
Nun, der Hauptgrund ist, dass ein Hauptanliegen von Merz eben die Ankurbelung der Wirtschaft ist.
Eine solch lange Phase ohne Wirtschaftswachstum haben wir in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland noch nie
erlebt. Arbeitsplätze stehen auf dem Spiel. Wir werden deshalb alles daran setzen, Deutschlands Wirtschaft wieder auf Wachstumskurs zu bringen.
Und da gibt es eben ein paar Themen, die dafür eine Rolle spielen. Natürlich Steuern, Abgaben, Energiekosten, aber eben auch Arbeitszeit. Und dass Merz dabei dann ja diesen Ausdruck
Work-Life-Balance
aufgegriffen hat, das hat mich schon ein bisschen gewundert. Das ist ja eigentlich seit gut 20 Jahren ein Schlagwort, das ja zunächst mal ja völlig berechtigt die Idee vermittelt hat, nämlich dass Arbeit eben nicht das ganze Leben ist und dass es auch der Arbeit hilft, dass es einen guten Ausgleich gibt, also durch Freizeit, durch Urlaub, durch Hobbys, durch ehrenamtliches Engagement und so weiter. Mhm. Ich habe jetzt auch, letzten Tage hat sich das nochmal verstärkt, dadurch, dass eben Carsten Linnemann, das ist ja der CDU-Generalsekretär, gesagt hat, bei vielen geht es jetzt gar nicht mehr oder so eine Debatte um Work-Life-Balance, sondern es klingt so nach Life-Life-Balance, also dass der Faktor Arbeit eben ganz herausfällt. Mhm. Also ich glaube, das ist der Hintergrund der Debatte, dass man sagt, wir haben ja sehr viel Fokus auf Freizeit, aber wo bleibt eigentlich die Arbeit? Und damit sind wir schon beim längerfristigen Thema Demografie, Altersstruktur, eben die Frage nach den Mitarbeitern. Das wird sicherlich ja eine der zentralen Herausforderungen für die Unternehmen in der kommenden Zeit. Nur mal zwei Zahlen, um das zu unterstreichen. In den kommenden 10 Jahren, da gehen etwa fast 20 Millionen Menschen in Ruhestand, ja in Rente. Aber nur 12,5 Millionen Menschen, Junge, kommen nach. Da klafft also eine Riesenlücke.
Ja, und demnächst, in den nächsten Jahren, gehen ja auch ganz viele von den sogenannten Babyboomern in Rente. Also die Menschen aus den geburtenstarken Jahrgängen. Und dann fehlen die auf dem Arbeitsmarkt. Also das ist ja so die Herausforderung, die es in den nächsten Jahren und Jahrzehnten geben wird, ne?
Ganz genau. Ein Problem für die Firmen, die Leute suchen, aber natürlich auch für uns als Gesellschaft. Ja, denn unsere Sozialversicherungen, die hängen ja am Faktor Arbeit. Stichwort Rente, ja. Was, wenn die Zahl der Erwerbstätigen sinkt und die der Rentner deutlich steigt? Meine Einschätzung ist, dass sich diese Debatte tatsächlich verschärfen wird. Wir haben ja zurzeit die Regelung, dass die Rente mit 67 greift. Und in einer Zeit, in der wir alle, was total super ist, ja länger leben, wird die Frage, können wir uns da leisten, genauso lang zu arbeiten, also aufs Leben gerechnet, wird einfach an Bedeutung gewinnen. Da reicht schon ein bisschen mathematisches Grundverständnis, um zu erkennen, naja, da muss man irgendwas machen.
Und da kommen Lösungsideen ins Spiel. 3 werden aktuell besonders diskutiert. Bevor wir da gleich einsteigen, lass uns einmal zum Start auf die wirtschaftliche Lage schauen. Wie steht Deutschland aktuell wirtschaftlich da?
Also wenn wir uns die deutsche Wirtschaft anschauen, da würde ich immer ein paar Dinge unterscheiden. Also ich fange immer damit an, dass ich sage, wir haben eine wirklich starke wirtschaftliche Basis. Da muss man nicht nur an die Großen denken, Siemens, BASF, Daimler, wen auch immer, ja, sondern gerade im Mittelstand, da gibt's viele Weltmarktführer, von denen man es oft nicht weiß. Man spricht das ja auch von Hidden Champions. Mhm. Also das darf man bei allen Sorgen um die Wirtschaft nicht übersehen, dass man auch die Wirtschaft jetzt nicht schlecht redet. Aber ja, es gibt akute Probleme. Das sieht man an solchen Zahlen, wie dass das Wachstum 2 Jahre lang negativ war. Jetzt könnte sich ein bisschen besser werden, was die letzten Zahlen angeht.
Die deutsche Wirtschaft ist im 1. Quartal stärker gewachsen als bislang geschätzt. Von Januar bis März stieg das Bruttoinlandsprodukt um 0,4% zum Vorquartal. Zunächst hatte die Behörde in Wiesbaden mit einem Plus von 0,2% gerechnet.
Aber da gibt es dann gleichzeitig noch viele, viele Unsicherheiten. Muss nur das Thema Trump und seine unberechenbare Zollpolitik an die denken. Mhm. Aber ein Problem sicherlich der Wirtschaft ist, es gibt so eine eklatante Investitionsschwäche. Also Unternehmen sagen, also wenn wir überhaupt investieren, was Neues wagen, und davon lebt ja Wirtschaft, dass man jetzt nicht nur das immer weitermacht, was man immer schon gemacht hat, sondern auch mal was Neues wagt, ja, mhm. Dann machen wir das lieber in den USA oder in anderen Ländern oder zum Teil ja sogar in China oder wo auch immer. Ich habe zum Beispiel vor kurzem bei so einem Kongress mit einer Frau gesprochen, die begleitet Startups.
Da bräuchten wir einfach weniger Regulierung. Also wir haben sehr viel gute Grundlagenforschung, wir haben gute Ideen, aber die wandern dann einfach ab, weil man vieles hier nicht so einfach machen kann.
Dabei spielt dann eben Bürokratie eine Rolle, Regulierung, die Dauer, wie lange zum Beispiel Genehmigungen dauern, mhm, oder Planungsverfahren insgesamt. Und das ist eben nicht nur eine Frage von Geld, ja, sondern es ist oft auch eine Frage von Begeisterung, die dabei verloren geht. Mhm. Und dass man dann sagt, okay, lass ich lieber bisschen eben, und da sind wir ja bei unserem Thema auch zur Frage, wie stark sind da die Regulierungen? Kann ich das mit ein bisschen mehr Arbeit organisieren? Wie kann ich durch mehr Flexibilität einfach auch Menschen gewinnen?
Und da sind wir wieder bei der Herausforderung, um die es in dieser Folge geht. Gesucht werden Lösungen, um die deutsche Wirtschaft anzukurbeln. Und da stehen in der aktuellen Debatte drei konkrete Vorschläge im Raum. Und diese drei Vorschläge, die schauen wir uns jetzt mal nacheinander an. Der erste Vorschlag, der kommt von der Union und von Friedrich Merz. Was haben die sich überlegt?
Das Wort zur Abgabe einer Regierungserklärung hat nun der Bundeskanzler, Herr Friedrich Merz.
Was Friedrich Merz will, das ist letztendlich in verschiedenen Bereichen, dass Menschen mehr arbeiten.
Mehr Freiheit, mehr Anreize für Engagement und eigene Anstrengung schaffen wir auch für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Leistung muss sich wieder lohnen, liebe Kolleginnen und Kollegen.
CDU, CSU und SPD, die haben ja in ihrem Koalitionsvertrag einiges geschrieben zum Thema Arbeitszeit und da verschiedene Vorschläge gemacht. Ganz bekannt ist zum Beispiel, dass es sich für Rentner mehr lohnen soll, wenn sie zusätzlich noch was im Alter verdienen.
So werden wir etwa mit der Aktivrente freiwilliges Weiterarbeiten auch jenseits des 67. Lebensjahres ermöglichen.
Was die reguläre Arbeitszeit angeht, da ist die Idee von Friedrich Merz, und die steht so ein bisschen auch im Koalitionsvertrag, die Arbeitsrichtlinien, die sehen nicht so aus, dass man am Tag in der Regel nur 8 Stunden arbeiten darf.
Wir geben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und Betrieben mehr Flexibilität durch eine wöchentliche statt einer täglichen Höchstarbeitszeit.
Also nicht in der Regel 8 Stunden am Tag, sondern eben 40 Stunden in der Woche. Und wie das eben dann die Unternehmen aufteilen mit ihren Arbeitnehmern, das soll dann eben vor Ort geklärt werden. Kann eben heißen, an einem Tag 12, am anderen Tag nur 6 Stunden. Ich finde es interessant, dass da auch durchaus immer wieder Arbeitnehmer gibt, die sagen, das finde ich gar nicht schlecht. Ich finde das ganz gut sogar. Mhm. Ich weiß von Baustellen, da sind dann Arbeitnehmer vor allem aus dem Ausland, und die sagen, naja, lieber arbeite ich so Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, da klotze ich richtig ran. Dann kann ich am Freitag schneller zur Familie fahren. Und es gibt jetzt ein Pilotprojekt einer Münchner Klinik, die macht zurzeit gerade einen Test mit der 4-Tages-Woche für Pfleger. Jetzt könnte man denken, 4-Tage-Woche, ah, das ist doch genau das, was der Merz nicht will. Nein, die arbeiten weiter 40 Stunden, aber eben verteilt auf 4 Tage. Und nach dem, was ich da gelesen habe, ja, finden das viele Beschäftigte gut. Geht übrigens nur mit so einer Sondergenehmigung. Also in so eine Richtung könnte es diese Flexibilisierung nach der Vorstellung von Merz gehen.
Also es gibt Menschen, wie du sagst, die diese Flexibilisierung gut finden, und generell erhofft man sich davon eine höhere Produktivität bei den Arbeitnehmerinnen, dass Ausfälle oder Krankheitstage besser aufgefangen werden, und man verspricht sich je nach Auftragslage eine höhere Effizienz. Das heißt aber auch, es kann mal ein 12-Stunden-Tag werden. Wie schauen da Arbeitnehmervertretungen auf den Vorschlag dieser Flexibilisierung von Kanzler Merz?
Also an diesen Vorschlägen gibt es natürlich auch deutliche Kritik, gerade auch vom Deutschen Gewerkschaftsbund.
Schluss mit dem Gequatsche, dass die Menschen blau machen, faul sind, dass sie einfach mehr arbeiten müssen. Und deshalb sagen wir auch ganz klar, wir wollen 8-Stunden-Tag statt Hamsterrad. Und deswegen Hände weg vom Arbeitszeitgesetz.
Also Jasmin Fahimi, die Vorsitzende, sagt also, Hände weg von unseren Errungenschaften. Und da gibt's auch dann sogar noch mehrere Verbände, die eben gewarnt haben, ja, wenn wir jetzt täglich mehr arbeiten, dann hat das natürlich eventuell auch Auswirkungen auf den Gesundheitsschutz. Und beispielsweise sagt der Marburger Bund, das ist die Gewerkschaft der Klinikärzte, wollen wir wirklich von Ärzten behandelt werden, die immer länger auf den Beinen sind.
Also Vorschlag 1 lautet, für eine bessere Konjunktur die Arbeitszeit zu flexibilisieren, mit all der Kritik daran. Der zweite Vorschlag, der im Raum steht, der kommt von Michael Hüter. Das ist der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, das diese Studie zu den Arbeitszeiten veröffentlicht hat. Der hätte gerne, dass ein gesetzlicher Feiertag wegfällt, an dem dann alle arbeiten müssten. Was würde das bringen?
Wenn ich als Journalist einen Tag mehr arbeite, dann klar, dann kann ich mehr Beiträge produzieren. Wenn ich bei einem Pharmaunternehmen angestellt wäre und da arbeite ich einen Tag mehr, dann könnte ich mehr Medikamente herstellen. Also wir sagen, durch etwas mehr Arbeitszeit steigt auch das Bruttoinlandsprodukt. Klar, man könnte sagen, in etwa um 0,5%.
Ja, das Institut der Deutschen Wirtschaft, das hat das mal ausgerechnet. Streicht man einen Feiertag, dann könnte das Bruttoinlandsprodukt je nach Berechnungsmethode um so 5 bis 8,6 Milliarden Euro steigen.
Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, das Thema Feiertag ist mit so vielen Emotionen verbunden, dass ich eigentlich nicht glaube, dass es dazu kommt. Man kann natürlich so ein bisschen provozieren mit dem Vorschlag und sagen, Achtung, Achtung, schaut mal auf das Thema Arbeitszeit. Aber am Schluss wird dieser Gedanke wohl eher zur Polarisierung der Debatte beitragen. Na, ich glaube, man sollte vielleicht auch die Debatte jetzt nicht kaputt machen durch Vorschläge, die so schwierig sind, dass sie eben so emotional aufwühlend sind und eben auch vielleicht zur Polarisierung beitragen.
Der dritte Vorschlag, auf den wir schauen wollen, der kommt wieder aus der neuen Bundesregierung.
Bundesarbeitsministerin Baas hat bessere Arbeitsbedingungen für Frauen gefordert. Der Bild am Sonntag sagte sie, die Arbeitgeber müssten die Arbeitswelt so gestalten, dass mehr Mütter in Vollzeit arbeiten könnten.
Der kommt von der neuen Arbeitsministerin Bärbel Baas. Die will, dass Eltern und damit vor allem mehr Frauen mehr Stunden Erwerbsarbeit leisten können, mehr in Vollzeit statt Teilzeit gehen und dass dafür die Bedingungen geschaffen werden, zum Beispiel mehr Kinderbetreuung.
Es ist nicht nur so, dass alle gerne 45 Stunden in der Woche arbeiten, sondern ich glaube, man muss einfach, wenn man Beruf, Familie vereinbaren will, auch dazu kommen, dass man Angebote macht. Mhm. Wir haben einen Fachkräftemangel, wir haben einen Arbeitnehmermarkt, wie man so schön sagt.
Wenn wir eben gehört haben, die Tatsache, dass so viel weniger Arbeitsstunden geleistet werden, die wird vor allem darauf zurückgeführt, dass eben Menschen in Teilzeit arbeiten. Klingt das doch nach einem Vorschlag, der das Problem an der Wurzel packen könnte, oder?
Also auf alle Fälle ist es auch ein Thema, das im Koalitionsvertrag anklingt unter der Überschrift Arbeits- und Fachkräftesicherung. Man muss da unterscheiden zwischen denjenigen, die sagen, also ich bin mit meiner Teilzeit eigentlich ganz zufrieden. Das sind laut Statistischem Bundesamt etwa gut 50%. Und denjenigen, die sagen, naja, wenn es irgendwie ginge, dann würde ich schon mehr arbeiten wahrscheinlich. Da gibt es eine Untersuchung vom DIW, dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin. Das sagt also, 15% etwa der Menschen, die Teilzeit sind, denen wäre zum Beispiel über mehr Möglichkeiten bei der Kinderbetreuung oder auch flexiblere Arbeitszeiten schon geholfen. Soll heißen, da ist tatsächlich noch was drin. Zu viel sollte man sich vielleicht nicht davon erwarten, zumal manche, die mehr arbeiten, auch sehr schnell unser Steuersystem zu spüren bekommen. Wenn man nämlich etwas zusätzlich verdient, dann schlägt die Steuer, die ist ja progressiv, so nennt man das in der technischen Sprache, dann schlägt die Steuer ganz schön zu.
Es geht also auch darum, dass das, was ich durch mehr Arbeit auch verdiene, nicht aufgefressen wird davon, dass ich durch meinen höheren Verdienst dann auch in eine höhere Steuerklasse rutsche. Also Flexibilisierung der Arbeitszeit, ein gestrichener Feiertag und mehr Eltern raus aus der Teilzeit. Das sind die drei Vorschläge, die aktuell diskutiert werden. Alle haben eins gemeinsam, die Deutschen sollen mehr arbeiten. Wie kommt dieser Vorschlag an in Deutschland? Bei den vielen Menschen, die schon sehr viel arbeiten, die vielleicht auch ehrenamtlich tätig sind und alles irgendwie unter einen Hut kriegen.
Diejenigen, die sich nicht um 4:30 in der Früh mal in der U-Bahn treffe, die gerade auf dem Weg zur Arbeit sind und vielleicht noch ein bisschen verschlafen, die werden sich denken, wovon reden die da? Mhm. Ja. Gleichzeitig erlebe ich aber auch Menschen, und zwar sowohl Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber, die das Gefühl haben, also wir rackern uns ab und bei anderen schaut das ganz anders aus. Insofern ein differenziertes Bild, würde ich sagen. Eine individualisierte Gesellschaft mit unterschiedlichen Erfahrungen, unterschiedlichen Einschätzungen. Mhm. Aber es gibt eben auch ein Thema, was man sich generell anschauen muss. Das ist die Frage, wie entwickelt sich unsere Volkswirtschaft im Vergleich zu anderen? Und wenn wir besser bezahlt sein wollen, wenn wir mehr Urlaub haben wollen als andere, dann müssen halt unsere Produkte auch besser sein, entsprechend besser als die von anderen. Und da ist, glaube ich, was viele auch in der Zwischenzeit sehen, dass andere Länder da massiv aufgeholt haben. Also um es mal plakativ zu sagen, ja, die chinesischen Produkte, die sind in der Zwischenzeit oft genauso gut wie unsere, nur leider viel, viel billiger. Ja, mhm. Also insofern die Frage, ob wir mit den Bedingungen, die wir jetzt haben, und zwar individuell, also mit Arbeitszeit und mit dem, was auf dem Gehaltszettel steht, auf dem Lohnzettel steht, noch so weiterkommen. Ich glaube, die stellen sich schon einige und die stellen natürlich auch Ökonomen, die fragen, wie ist das mit Sicherung des Rentensystems, Sicherung der Sozialversicherungssysteme allgemein, wenn unsere Sozialversicherungssysteme auf dem Faktor Arbeit beruhen. Die Sozialversicherungen, die hängen ja am Faktor Arbeit. Sie werden allein daraus finanziert. Das ist ja ein Prozentsatz, den wir immer aus unserem Lohn zahlen für Krankenversicherung, für Pflegeversicherung, für Alters-, für die Rentenversicherung insbesondere. Und wenn sich da eben zeigt, dass dieser Faktor Arbeit insgesamt als Teil der Gesellschaft eben kleiner wird, dann wird es sehr schwierig, diese Sozialversicherungen auf Dauer gut zu finanzieren.
Das heißt, es wird immer schwieriger, unsere soziale Absicherung aufrechtzuerhalten, je weniger Menschen arbeiten. Und das Thema Arbeitszeit könnte auch aus sozialen Gesichtspunkten in den kommenden Jahren und Jahrzehnten immer drängender werden. Gleichzeitig kritisiert zum Beispiel Jan van Aken, Vorsitzender der Linkspartei, Friedrich Merz für seinen Vorstoß und spricht von einer extrem aufgeladenen Debatte.
Merz pöbelt jetzt was von Work-Life-Balance und mit diesem Gepöbel, da zündelt er wirklich irgendwie mit dem Feuer das Thema Arbeitszeit. Das ist so viel sozialer Sprengstoff da drin. Und ich merke und ich höre überall im Land, dass es richtig brodelt.
Wie bewertest du denn den Vorstoß von Friedrich Merz in dieser Hinsicht, also auch dahingehend, wie diese Debatte jetzt geführt wird?
Ja, wir haben auf der einen Seite eben diese, ich sag mal, eher wirtschaftlich fokussierte Debatte mit Blick darauf, wo kriegen wir heute die Arbeitsplätze her, wo kriegen wir es in der Zukunft her, wie machen wir das mit der Sicherung der Sozialversicherung. Mhm. Und wir haben diese Sicht eben von den Menschen, die tagtäglich sich abrackern und zwar eben nicht nur im Erwerbsleben, sondern eben auch zu Hause mit den Kindern, mit den pflegebedürftigen Eltern oder in vielen anderen Bereichen des Lebens. Und für die ist es natürlich auch eine Zumutung zu hören, stopp, wir sollen noch mehr arbeiten. Insofern treffen da einfach verschiedene Debatten aufeinander. Ich fürchte nur, oder ich denke, wir müssen diese Debatte aushalten mit den verschiedenen Erfahrungen und auch mit den verschiedenen Einsichten, die da sind. Ich fand es interessant, dass jetzt in vor wenigen Tagen jetzt Friedrich Merz seine Aussagen so ein bisschen, ja, ich sag mal, relativiert hat.
Mit 4-Tage-Woche und Work-Life-Balance.
Der hat deutlich gemacht, wir können es nicht ganz so pauschal sagen, die Deutschen arbeiten zu wenig. Hat er auf dem Tag der Bauindustrie gesagt, es gäbe zwar in der Summe ein zu geringes Arbeitsvolumen, aber wir haben in Deutschland Gruppen, vor allen Dingen unter den Jüngern, die sehr, sehr viel arbeiten. Viele ja. Menschen, die fleißig sind. Der hat auch das Thema Überstunden angesprochen. Also, das zeigt mir schon, dass er eben diese beiden Aspekte versucht aufzugreifen, die in die Debatte gehören. Wir müssen volkswirtschaftliche, ökonomische Fakten zur Kenntnis nehmen, können da nicht einfach sagen, die ignorieren wir. Und wir können aber auch nicht Menschen, die tagtäglich fleißig sind, egal ob es um 4:30 mit der U-Bahn fahren oder eben nach Deggendorf ins BMW-Werk gebracht werden, die einfach vor den Kopf stoßen und sagen, oh, ihr arbeitet zu wenig. Denn das ist ungerecht, genauso wie mit Blick auf diejenigen, die Care-Arbeit leisten oder eben ehrenamtlich sich engagieren. Also wir brauchen da ein gutes Miteinander zwischen ökonomischen Fakten und gleichzeitig auch Befindlichkeiten, emotionalen Befindlichkeiten. Denn es nützt uns nichts, wenn die Leute sagen, ihr Politiker, damit wollen wir nichts zu tun haben, denn dann kann man nicht miteinander ins Gespräch kommen.
So sagt das Hans-Joachim Viehweger. Er war dieses Mal zu Gast bei Viktoria Kuppmann in 11KM, dem Tagesschau-Podcast. Weitere Folgen dieses Podcasts finden Sie natürlich, wie immer, in der kostenfreien ARD-Audiothek. Rund ein halbes Jahr nach dem Sturz von Langzeitherrscher Bashar al-Assad hat die EU ihre Wirtschaftssanktionen gegen Syrien komplett aufgehoben. Der deutsche Außenminister Johann Wadephul von der CDU sagte zu der Entscheidung, man gebe der neuen syrischen Führung eine Chance, erwarte aber eine Politik, die alle Bevölkerungsgruppen und Religionsgruppen einbeziehe. Herr Gaschmidt fasst zusammen.
Mit der Aufhebung der Sanktionen will die EU den Wiederaufbau Syriens unterstützen und die Kräfte im Land stärken, die sich nach der Terrorherrschaft des Assad-Clans für Demokratie und Rechtsstaat einsetzen. Ob der neue starke Mann Ahmed al-Sharaa den demokratischen Wandel will, da ist man sich in Brüssel nicht so sicher. Die EU-Außenbeauftragte Kaya Kallas spricht von Zweifeln, ob die neue syrische Regierung sich in die richtige Richtung bewegt. Minderheiten sind nach wie vor gefährdet in Syrien und beim Thema Frauenrechte gibt es kaum Fortschritte. Trotzdem gibt es aus Sicht der EU-Chefdiplomatin keine Wahl. Nur wirtschaftliche Stabilität, so sagt Kaya Kallas, könne eine Entwicklung wie in Afghanistan verhindern. Mit der Aufhebung der Sanktionen haben syrische Banken wieder Zugang zum europäischen Finanzmarkt. Man hofft, dass Anleger aus Europa investieren in den Wiederaufbau Syriens. Vorher hatte schon die amerikanische Regierung die Sanktionen gegen Syrien aufgehoben. Washington bemüht sich um Einfluss und auch die Türkei steht schon eng an der Seite der neuen Machthaber in Damaskus. In dieser Situation, so sagen EU-Diplomaten, sollten die Europäer nicht beiseite stehen.
Die EU hebt die Sanktionen gegen Syrien auf. Helga Schmidt berichtete aus Brüssel.
Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 5 Uhr mit Olaf Knapp. Ein Bundesgericht in den USA blockiert fast alle Zölle, die Präsident Trump verhängt hat. Er hatte sich dafür auf ein Notstandsgesetz berufen und damit laut Gericht für internationalen Handel in New York seine Befugnisse überschritten. Aus der Nachrichtenredaktion Pascal Küpper.
Die Entscheidung ist eine herbe Niederlage für Trump. Aber gleichzeitig ist das letzte Wort wohl noch nicht gesprochen, denn die US-Regierung dürfte das Urteil anfechten. Erst einmal hat das Bundesgericht aber mitgeteilt, dass die betreffenden Zölle aufgehoben und dauerhaft untersagt würden, also unter anderem die pauschalen Abgaben auf Waren aus China, Mexiko und Kanada. Die Zölle müssen in der Regel vom US-Parlament genehmigt werden. Deswegen hatten mehrere Bundesstaaten gegen Trumps Alleingänge geklagt. Der will nach eigenen Angaben Handelspartner unter Druck setzen, um, Zitat, bessere Deals für die USA auszuhandeln.
Die neue schwarz-rote Regierungskoalition will schnell die Wirtschaft ankurbeln. Darauf haben sich Union und SPD im ersten Koalitionsausschuss verständigt. Aus der Nachrichtenredaktion Karin Busche.
2,5 Stunden haben die Spitzen von CDU, CSU und SPD im Kanzleramt zusammengesessen. Und jetzt soll es schnell gehen. Die Koalitionspartner haben sich auf ein Sofortprogramm verständigt. Unternehmen und private Haushalte sollen zügig entlastet werden. Die Energiekosten sollen gesenkt, steuerliche Abschreibungen möglich und Bürokratie abgebaut werden. Die ersten Gesetze sollen laut Bundeskanzler Merz bis zu den Sommerferien auf den Weg gebracht werden. Bundesfinanzminister Klingbeil sagte, die Menschen in Deutschland müssten sehen, dass sich die Dinge veränderten.
Kulturstaatsminister Weimer plant eine Abgabe für die Digitalkonzerne wie Google und Meta. Ein Gesetz dazu werde vorbereitet, sagte er dem Stern. Plattformen, die Medieninhalte nutzen, könnten demnach verpflichtet werden, 10% ihrer Werbeeinnahmen abzugeben. Vorbild ist Österreich. Im Nachbarland müssen große Online-Plattformen seit 2020 5% ihrer Einkünfte aus der Werbevermarktung abführen. Weimer spricht von einem Plattform-Soli. Er wirft den Betreibern vor, Steuern zu vermeiden. Wegen heftiger Waldbrände sind im Zentrum Kanadas mehr als 17.000 Menschen in Sicherheit gebracht worden. Es handele sich um die größte Evakuierungsaktion in der Provinz Manitoba seit Menschengedenken, sagte deren Premierminister.